WWJD. Wer wüsste auf Anhieb, wofür das steht? Das sind mehr Hände, als ich erwartet habe. Ich blende euch mal ein Foto ein, wo man diese Abkürzung vor einigen Jahren oft gefunden hat und auch heute immer noch wiederfindet. Und ja, das ist übrigens mein Arm im Gemeindeforum. In meiner Teenagerzeit haben viele von meinen christlichen Freunden und Freundinnen dieses Armband in allen möglichen Farben des Regenbogens getragen. Und es gab auch noch weitere Abkürzungen, aber ich würde sagen, das war doch so die beliebteste. Und dabei stand WWJD für What Would Jesus Do? Übersetzt, was würde Jesus tun? Wir fanden früher ehrlicherweise diese Bänder von der Art her einfach extrem cool und haben sie, glaube ich, auch deshalb zum großen Teil getragen. Aber diese Frage, hey, was können wir eigentlich von der Person Jesus Christus so für unser heutiges ganz konkretes Leben lernen? Die hat uns schon auch immer wieder auf Jugendgottesdiensten oder auf Freizeiten beschäftigt. Und ich glaube, das ging nicht nur uns so, sondern auch vielen anderen Menschen. Man kann in unserer Welt sich über ganz viele Dinge Gedanken machen und dabei zu wirklich sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen und auch ganz verschiedene Perspektiven einnehmen. Und so fragen Christen und Christinnen auch heute noch weltweit in verschiedenen Wortlauten, was würde Jesus tun? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, diese Frage hat auch schon die Menschen zur Zeit von Jesus selbst beschäftigt. Er wurde oft gefragt, Jesus, was ist richtig, was ist falsch, was sollen wir hier tun? Und Jesus hat da manchmal echt spannend für seine Zeit geantwortet und auch ungewöhnlich. Und ein paar wenige Szenen davon wollen wir uns heute anschauen und dabei ein bisschen im Sinne unseres Themas erkunden, Jesus Christus, die Moral in Person, Fragezeichen. Oder ist da vielleicht sogar noch mehr zu entdecken? Als erste Szene möchte ich mit euch eine Stelle anschauen, die ganz zu Anfang der Wirkzeit von Jesus steht. Und zwar ist das gleich nach der Taufe die sogenannte Versuchung. Über diese Versuchung könnte man eine ganze Predigt halten. Das habe unter anderem ich dieses Jahr schon gemacht. Falls du also noch tiefer in diese Predigt einsteigen oder das Thema einsteigen möchtest, kannst du meine Predigt dazu auf unserem Predigt-Podcast auf Spotify nachhören oder auch viele andere Predigten, wenn du zu diesem Thema, wenn du bei deiner Suchmaschine des Vertrauens Jesu Versuchung Predigt eingibst. Für heute geht es mir einmal nur um die erste Versuchung, in der Jesus zu Folgendem herausgefordert wird. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt seit 40 Tagen nichts gegessen und getrunken. Allein dafür wäre es also bestimmt großartig gewesen, für ihn selbst einfach sofort etwas Essbares vor sich zu haben. Aber darüber hinaus wäre Jesus bestimmt auch von den Menschen rund um Jerusalem total dafür gefeiert worden, wenn rausgekommen wäre, dass er sowas wirklich kann. Was, dieser Jesus, der kann aus Steinen Brot machen? Dem müssen wir folgen, den müssen wir sogar anbeten. Jesus hätte sich damit schnell zu dem Helden überhaupt machen können in einer Umgebung, in der viele Menschen in großer Armut lebten. Und wenn wir die Evangelien weiterlesen, dann stellen wir auch fest, dass Jesus immer wieder Leid begegnet und Situationen verändert. Und doch lässt Jesus auch immer wieder anklingen, dass er nicht nur als Soforthelfer da ist, der das Leben in seinem näheren und weiteren Umfeld für ein paar Jahre auf den Kopf stellen will und danach wieder verschwinden will, sodass alles zum vorherigen Status wieder zurückkehrt. Nein, Jesus geht es da um noch mehr. Man könnte vielleicht sagen, eine göttliche Perspektive soll damit reinkommen. Und das merken wir zum Beispiel an einigen Heilungsgeschichten. So auch im Markus-Evangelium, als ein Gelähmter von seinen vier Freunden durch das Dach heruntergelassen wird, weil auf anderem Wege kein Reinkommen möglich war. Und Jesus heilt diesen Menschen und er kann danach wieder laufen. Doch bevor das passiert, sagt Jesus diesem Menschen zuallererst zu, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Für die damalige Zeit war das absolute Gotteslästerung. Ein Mensch, der Sünden vergibt, das kann nur Gott. Jesus glaubt doch wohl nicht, dass er wirklich Gottes Sohn ist und damit besondere Macht hat. Doch, das glaubte er und das wusste er sogar. Mit dem Ausdruck Sohn Gottes wurde er ja auch schon in der vorhin gehörten Versuchung angesprochen und davor hatte Gott ihm selbst während der Taufe zugesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und so sagt Jesus nun zu den Menschen, die daran zweifeln, ob er wirklich Sünden vergeben kann oder darf, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Wir merken, durch Jesu Worte und Handeln wird deutlich, dass er in ganz besonderer Beziehung zu Gott steht und in seinem Namen handelt. Das fordert einige ziemlich heraus, denn Jesus hat damit lange geltende Ordnungen extrem auf den Kopf gestellt. Die jüdischen Leiter der damaligen Zeiten hatten nämlich über viele Jahre weitergegebene Regeln und Vorschriften, an denen man sich aus ihrer Perspektive halten musste, um eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Da war das natürlich ein großer Aufruhr, dass da plötzlich ein wundertuender Wanderprediger vorbeikam, der Menschenmassen begeisterte und davon ausging, dass er persönlich von Gott mit Vollmacht ausgestattet wurde. Weil aber immer mehr Menschen von Jesus begeistert waren, bekam er, wie wir auch schon in der Einleitung gehört haben, immer mehr Fragen gestellt. Und nicht selten waren das Fragen, die Jesus auch so ein Stück weit in die Ecke drängen sollten, damit er von seinen Gegnern doch noch irgendwie belastet werden konnte. Doch manchmal waren Menschen noch einfach so begeistert von Jesu Antworten, dass sie noch mehr wissen wollten. Und genau so eine Szene finden wir in Markus 12, wo jemand etwas wissen will, das ziemlich gut zu unserem heutigen Thema passt. Überschrieben ist der Abschnitt mit: Was ist das wichtigste Gebot? Jesus war kurz vor der Szene mit ein paar Menschen aus einer religiösen Gruppe in einer Diskussion über Steuern und die Auferstehung gewesen. Und dann lesen wir Folgendes. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre, Israel, der Herr ist dein Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wir befinden uns hier im sogenannten Doppelgebot der Liebe, manchmal auch als Dreifachgebot der Liebe bezeichnet, da wir die folgenden drei Liebesrichtungen finden. Liebe zu Gott, Liebe zum Mitmenschen und Liebe zu mir selbst. Und das finde ich wirklich eine total erstaunliche Sache. Das wichtigste Gebot, das, wonach alles andere einzuordnen ist, hat mindestens in dreifacher Hinsicht mit Liebe zu tun. Aber Moment, warum denn nur mindestens? Ist da noch mehr Liebe drin versteckt? Wenn wir uns das erste Gebot anschauen, also höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dann stellen wir fest, dass Jesus hier etwas aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose zitiert. Der Vers ist also auch in seiner damaligen Zeit schon sehr bekannt. So bekannt, dass er sogar teilweise zum täglichen jüdischen Gebet gehörte. Gott von ganzem Herzen lieben, mit allem, was man ist. Wenn man das so liest, dann kann das ja auch Fragen und auch Überforderungen auslösen. Ja, wie macht man das denn? Ist das überhaupt zu schaffen? Wann ist man denn da? Wann liebt man Gott genug, dass es wirklich mit ganzer Kraft ist? Kann man daran, am wichtigsten Gebot, nicht eigentlich schon direkt nur scheitern? Ja, aus dieser Perspektive betrachtet, stimmt das. Denn wenn Gott zu lieben ein To-Do ist, eine Aufgabe, eine zu vollbringende Leistung, die ich aus mir allein heraus schaffen kann und vor allem muss, dann kann man eigentlich nur scheitern. Aber dieser Liebe an Gott, von der hier die Rede ist, da geht es noch um was anderes als eine zu vollbringende Leistung. Da geht es nämlich um ein Ja-Sagen, ein Vertrauen, ein Sich-Einlassen auf eine Liebe, die meiner Liebe vorausgeht. Ein Sich-Einlassen auf eine Liebe, die meiner Liebe vorausgeht. Was meine ich damit? In der Bibel erfahren wir, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild und als ein Gegenüber geschaffen hat. Jeder Mensch, ganz gleich wie er persönlich zu Gott steht, ist Gottes Geschöpf, ja sein Werk. Und ist wertvoll einfach nur deshalb. Einfach nur, weil es ist. Bevor wir in der Lage sind, Gott zu kennen, ihn zu lieben, ist er es, der uns liebt, ohne dass wir etwas dafür getan haben oder auch nur tun könnten. Denn es ist Gottes Liebe, die meiner, die deiner Liebe vorausgeht und ein Reagieren auf diese Liebe erst möglich macht. So lesen wir in 1. Johannes 4, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese vorausgehende Liebe Gottes, die Gottes Wesen zutiefst ausmacht, das ist jetzt nicht nur irgendein theologisches Konstrukt, das man nicht greifen kann, sondern diese Liebe, die hat sich anfassbar gemacht. Und zwar in Jesus Christus. Wenn wir also heute darüber nachdenken, hey, was macht Jesus eigentlich aus? Ist es vor allem sein moralisches Auftreten oder gibt es da noch mehr zu entdecken? Dann lasst uns diesen bisschen paradoxen Satz festhalten. Jesus Christus ist Gottes Liebeserklärung an die Welt in Person. Jesus Christus ist Gottes Liebeserklärung an die Welt in Person. Denn indem Jesus in die Welt gekommen ist, hat Gott deutlich gemacht, dass er kein Gott ist, der nur auf irgendeiner fernen Wolke sitzt und sich nicht für seine Schöpfung interessiert. Nein, Gott ist in Jesus ganz nah gekommen. Menschen konnten Jesus berühren, konnten durch ihn körperliche und auch emotionale und seelische Heilung erfahren und fühlten sich vielleicht zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben gesehen, wahrgenommen, ernst genommen. Menschen haben neue Erkenntnisse über Gottes Reich gewonnen und noch mehr davon verstanden, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Und das alles allein ist schon total genial, aber das ist eben noch nicht alles. Denn Jesu Sendung war eben nicht nur für dieses damalige Leben gedacht. Und danach sollte alles wieder zum Zustand zurückgehen. Nein, mit Jesu Leben, Sterben und Auferstehen sollte die göttliche Perspektive die Weltgeschichte für immer verändern. Und Weltgeschichte klingt jetzt auch gerade schon auch sehr krass, aber genau das ist es. Weltgeschichte wurde verändert durch den Kreuzestod und mit der Auferstehung Jesu Christi. Gott hat neue Hoffnung und neue Nähe geschaffen. Es gibt nichts mehr, das zwischen Gott und Mensch steht. Jeder und jede ist mit der je eigenen Geschichte immer und zu jeder Zeit willkommen. Gestern, heute, morgen, immer. Wenn wir jetzt im Rahmen unseres Jahresthemas uns darüber Gedanken machen, was sind unsere Schätze und Hoffnungen, die wir weitergeben können, dann lasst uns dabei immer wieder einen Blick auf diese große Liebe Gottes werfen. Auf diese Liebe Gottes, die menschliches Denken schon so oft gesprengt hat. Weil sie zum Beispiel Neues geschaffen, zeitgeschichtliche und religiöse Regeln durchbrochen und neue Wege eröffnet hat. Mit all dem will ich nicht sagen, lasst uns nie die Frage danach stellen, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Oder war Jesus vielleicht mit Frage XY umgehen würde. Das kann so spannend sein, da in der Bibel Jesu Herz für Menschen und für Liebe nachzuspüren. Und das kann auch total helfen, die Perspektiven zu erweitern. Wenn wir in die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte hineinschauen, dann stellen wir aber auch fest, dass es in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten schon sehr viele verschiedene Auffassungen und Antworten darauf gegeben hat, wie Jesus wohl auf das oder das reagieren würde. Und dabei ist es manchmal passiert und kann es auch heute passieren, dass man Menschen dann gar nicht so sehr zu dieser Liebe, sondern mehr zu einem spezifischen Tun und Handeln oder einem spezifischen Verständnis von Jesus einlädt. Und das ist auch sehr menschlich, denn wenn man von etwas total überzeugt ist, dann möchte man ja auch oft, dass andere das auch sehen, verstehen und sich auch an dieser vermeintlichen Wahrheit auch orientieren. Und was ich jetzt sage, das ist voll die herausfordernde Aufgabe, aber gleichzeitig ist sie auch wirklich wertvoll, ist, und zwar sich manchmal bewusst zu machen, hey, ich lebe in meiner Zeit, an meinem Ort, mit meiner persönlichen Geschichte. Und so lese ich Bibel. Und so lese ich auch Jesus und seine Handlungen und seine Worte. Und andere machen das auch, vielleicht sogar am selben Ort, aber doch auch mit anderer Geschichte. Und vielleicht kommen die zu anderen Ergebnissen als ich. Und es kann sein in Fällen, wo Menschen schon lange mit Jesus unterwegs sind oder auch da, wo sie ihn gerade erst kennenlernen. Wir haben alle eine ganz persönliche Brille auf, die sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, auch wenn man fest davon überzeugt ist, man hat keine auf. Das macht auch unsere individuelle Beziehung zu Jesus aus und das, was wir über ihn erzählen wollen. Und deshalb muss man das auch nicht loswerden. Und realistisch gesehen muss man sagen, kann man das auch nicht. Nur, dass sich immer wieder mal bewusst machen, dass es so ist und auch mit anderen darüber im Gespräch sein. Das ist voll herausfordernd, weil man sich damit auch immer so ein Stück selbst hinterfragt. Aber das kann auch total cool sein, weil man alte, vielleicht aber auch neue Schätze entdeckt und merkt, hey, da schlägt mein Herz für. Deshalb, weil das Teil meiner Geschichte ist. Und was auch richtig cool sein kann, ist, sich als Christen und Christinnen immer wieder daran zu erinnern, dass das wichtigste Gebot, das Jesus uns mitgegeben hat, in mindestens dreifacher Hinsicht, eher in vierfacher Hinsicht, mit Liebe zu tun hat. Das muss nicht heißen, dass wir uns immer einig sind und dass man nie was ansprechen darf. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Der hat oft Sachen angesprochen. Aber vielleicht kann es heißen, dass wir immer wieder auf diese Liebeserklärung in Person schauen, die uns und diese Welt so sehr liebt und genau das durch uns mit unserer eigenen Geschichte weitergeben will. Amen.